Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 405.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Remscheid. Auf 96,5. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Christian Riedel. Guten Abend. Die Verlängerung der Klimakonferenz in Warschau um einen Tag hat doch noch einen Kompromiss gebracht. Die Teilnehmer beschlossen, dass bei der Folgekonferenz in 2 Jahren in Paris Maßnahmen verabschiedet werden sollen, mit denen die Erderwärmung auf 2 Grad begrenzt werden soll. Allerdings fehlt in der Abschlusserklärung das Wort Verpflichtung. Die Temperaturen steigen auf 2 Grad an den Alpen und bis 8 Grad an den Küsten und am Niederrhein.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Hallo, Lissek.
Hallo.
Das ist nicht wirklich das schönste Beerdigungswetter, oder?
Ach, bei Schnee, finde ich, geht es doch schon wieder, solange es nicht regnet.
Dirk Battermann, der Redner. Danke.
Im Auto sitzen, oder?
Hm. Was haben wir denn jetzt zu erwarten?
Was wir jetzt zu erwarten haben? Eine Mutter, die nicht nett war, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie nett die wirklich war, aber die war halt lange krank. Die war irgendwie erwartet, in 2001 einen Schlaganfall und war seitdem im Rollstuhl. 49 geboren, also relativ jung. Zum Schluss gibt es Ave Maria von Roy Black. Ja. Gucken wir mal. Cool. Gestern hatte ich einen Termin und dann meinte ich so, und dann guckst du mich so an und dann meinte ich so zu ihr, meinte ich so, wissen Sie, ich bin einfach gut. Sie müssen mir vertrauen. Also ich kriege auch mein Geld von Ihnen erst anschließend, wenn Sie sich für mich entscheiden und so. Und dann ist das halt so.
Hm.
Also ich habe nachher eine Trauerfeier, die sind
heute noch?
Heute ja noch 2, aber.
Wie? Sie haben heute 3?
Ja. Oh. Und Donnerstag ist der Hauptbeerdigungstag in Berlin, Dienstags und Donnerstags. Und so von daher, das ist irgendwie, na, jetzt können wir mal langsam aufbrechen und da reingehen.
Zwei Seiten Leben. Drei Trauerredner. Ein Totentheater von Michael Lissek.
Ich bin ja nun heute bei Ihnen, um die Trauerfeier vorzubereiten, aber zunächst möchte ich Ihnen erst nochmal mein herzliches Mitgefühl aussprechen. Ich weiß, dass das immer keine einfache Situation für die Angehörigen ist. Ich will es so erträglich wie möglich für sie machen und sollten dann doch mal die Gefühle Oberhand gewinnen, dann brauchen sie sich keine Gedanken zu machen. Ich habe mir die Zeit für sie genommen, bis wir fertig sind.
Okay.
Ja, und ich werde sie auch sozusagen jetzt betreuen, bis die Trauerfeier zu Ende ist. Gut. Nun ist es ja so, dass ich kein Pfarrer bin, aber wenn gewünscht wird, dann können wir einen lieben Gott dabei haben. Also natürlich im begrenzten Umfang. Das ist aber Ihre Entscheidung. Wie möchten Sie es haben? Mit oder ohne? Das ist Ihre Entscheidung.
Gute Frage. Noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber
also ich sage mal so, ich bin kein Pfarrer.
Ja.
Aber so einen dezenten Anklang, den kann man machen. Ja. Das gibt dann so eine die Einleitung und am Ende wird dann eben auch im christlichen Sinne verabschiedet.
Ja, ich denke, das ist ganz
einfach. Ja, zwischendurch gibt es keine großartigen Geschichten da drin. Also,
Ich habe meine erste Trauerrede 2007 gehalten, also 5 Jahre bin ich Trauerrednerin auch. Vorher war ich nur Bestatterin. Und dann gab es irgendwann den Punkt, dass ich dachte, okay, jetzt will ich das noch dazu nehmen. Ich wollte es einfach. Ich hatte das Gefühl, das passt gut zusammen und ich möchte auch den zeremoniellen Teil gestalten. Also ich möchte auch dieses wichtige Ritual gestalten. Also ich habe ja am Anfang ein bisschen damit gehadert zu sagen, okay, ich bin Trauerrednerin, weil eigentlich bin ich irgendwas anderes, für ich noch kein richtiges Wort gefunden habe. Nämlich die Person, die den Rahmen für das Trauerritual rund um die Bestattung gibt.
Herr Battermann, was ich mit Ihnen vorhabe in dieser Sendung und jetzt in den nächsten Wochen ist, dass ich Sie so häufig wie möglich begleiten möchte. Mhm. Wir machen heute hier das lange Studio-Interview. Mhm. Dann fände ich es ganz wunderbar, wenn ich mitkommen könnte zu Hinterbliebenen, die Sie beraten und die Sie befragen. Das wäre das Zweite. Dann möchte ich natürlich zum Dritten ganz gerne zu so vielen Reden wie möglich mitgehen, die Sie halten. Einmal möchte ich Sie gerne begleiten zu irgendetwas, was Sie privat gerne tun. Also ich habe ja in der Sendung 3 Trauerredner drin. Es ist der Jürgen Michael Bacher. Der nimmt in der nächsten Zeit eine CD mit selbst gedichteten Texten auf bekannte Melodien auf. Frau Möllers ist die 2. Trauerrednerin. Die nimmt mich mit zum Yoga. Und sie hat mir ja gesagt, dass sie Opern so gerne mögen. Und das wirklich dann ganz ungewöhnliche, und ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie, was ich mir wünschen würde, ist, dass Sie eine Trauerrede schreiben auf sich selber.
Wenn ich hier stehe, würde ich hier reden. Also ich würde jetzt so reden und dann,
machen wir doch
so beginnen. Mhm. Okay. Mein lieber Henrich, liebe Mutti, liebe Stella und lieber Heinz, liebe Familie, Freundinnen und Freunde. Nun bin ich tot und ihr seid hier, um Abschied zu nehmen. Ich rede immer noch, wie Vater schon sagte, wenn du einmal tot bist, muss man dir dein Mundwerk extra totschlagen. Da hatte er recht. Ich rede gern, aber heute lasse ich reden. Es gibt kaum etwas zu beklagen. Ich habe nichts verpasst, auch wenn ich Australien nicht gesehen habe. Dafür habe ich im Leben erreicht, was ich erreichen wollte. Wobei ich eigentlich gar nicht so viel erreichen wollte, keine Ziele in dem Sinne hatte, die man sich setzen musste. Ich lebte meistens in der Gegenwart, wobei ich Opernkarten schon im März für die noch nicht begonnene Saison kaufte. Und auch Urlaub im Voraus buchte. Aber vielleicht war das mein Ziel, am Ende meines Lebens sagen zu können, ich habe nichts verpasst.
Ganz lange hatte ich immer Angst davor, dass ich mal jemanden beerdige oder für jemanden eine Trauerfeier machen soll, wo ich nichts finde, wo ich mich mit verbinden kann. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Und ich glaube mittlerweile, es passiert mir auch nicht mehr, weil es das nicht gibt.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Trauernde, wir nehmen heute Abschied von Klaus-Dieter Hellriegel, der in der Nacht zum 13. August uns und unsere Welt für immer verlassen hat. Plötzlich, unerwartet und unfassbar für alle, die ihn kannten. Für diese Feierstunde wurde das Gedicht ausgewählt, Welt, ich muss dich jetzt verlassen. Für eine Trauerrede ist nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung. Eine Trauerfeier in Berlin dauert in der Regel eine halbe Stunde. Von dieser halben Stunde geht der Anteil Musik ab. Das ist schon fast die Hälfte. Es bleibt praktisch nur rund eine Viertelstunde zur Verfügung. Und ich sage das auch fast in jeder Rede, dass es schwer ist, ein langes Leben in einer Viertelstunde zusammenzufassen.
Wenn jetzt ein Ethnologe auf Feldforschung geht und in einen fremden Lebenskontext kommt, dann sucht er ja erstmal Leute, die mit ihm reden. Und deswegen ist diese Frage von den Informanten, die spielen eine Riesenrolle. Und gleichzeitig haben die natürlich auch Macht. Also dieses, was mir die erzählen, deutet das Leben des Verstorbenen natürlich im Nachhinein.
Ich weiß über die Jahre hinweg, was ich in einer Rede zum Ausdruck bringen will. Und diese Informationen, die kriege ich über einen Fragebogen, den ich mir für meine Arbeit entwickelt habe.
Also ich reserviere mir eigentlich immer 3 Stunden. Die brauche ich aber selten. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen länger manchmal brauche.
Da ist dann für mich aufgelistet persönliche Daten, zum Beispiel Krankheitsleidensgeschichte, berufliche Daten, Hobbys, Musikgeschmack und so weiter. Das habe ich mir als Stichworte notiert und das frage ich nach und nach ab.
Also ich habe keine feste Struktur. Ich habe mal rumexperimentiert mit Strukturen, habe das aber alles wieder eingestellt, weil es ineffektiv ist, weil es mir nicht hilft.
Wenn ich auch so zum Hausbesuch komme, ich fange ganz selten an mit dem Tod. Ich fange immer mit dem Leben an, ich meine, so wo die Leute sicher sind. Also wo die erstmal ganz sicher sind, wo sie beantworten können, wann wurde ihre Frau geboren.
Ja, das ist nicht so ganz, ganz einfach. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder Mensch für sich selbst etwas Besonderes ist. Jeder Mensch ist individuell und hat seinen persönlichen Wert. Egal, ob das jetzt ein Türke ist, ein Araber ist, ein Roma ist oder der deutsche Nachbar von nebenan oder Amerikaner oder Russe oder wie auch immer. Jeder Mensch ist einmalig und hat etwas Besonderes, nämlich sein Leben. Und es kommt eigentlich nur darauf an, was jemand aus seinem Leben macht. Und es ist schön, darzustellen, was jemand aus seinem Leben gemacht hat.
Darf ich Ihnen erstmal die Daten fragen, dass ich dass ich die alle richtig habe?
Welche Daten warum?
Von Ihrer Frau. Also Ihre Frau heißt Monika.
Richtig.
Und ist geboren am 7. Oktober 1951.
Richtig.
Und jetzt am 30. Januar
richtig
gestorben. Okay, und die Trauerfeier, das Wichtigste ist jetzt am Mittwoch, den 13. morgens um 10.
Ja.
Das heißt, darf ich Ihnen einfach ein paar Fragen stellen?
Frau.
Wo ist Ihre Frau geboren?
Berlin.
In Berlin. Und Sie sind auch hier in Berlin groß geworden?
Jawohl.
Ihre Schwiegereltern leben die auch noch?
Die Schwiegermutter.
Wie heißt die?
Helga.
Und hat die Frau irgendwelche Hobbys?
Ja, Hobbys, wenn man was, ja, Hobbys direkt in dem Sinne, zum Beispiel, Hobby war ich zum Beispiel, gestrickt hat sie ja, ne?
Ja, ja.
War ihr Hobby. Mhm. Ja, das war auch in dem Sinne als Hobby gesehen, das eins, ja.
Sollte ich mal wissen, was er für ein Mensch war, so seine Charaktereigenschaften, seine Wesenszüge, was würden Sie sagen, wie war er so?
Wie war er so?
Also, das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, es ist immer.
Aber, also nee, wenn,
klar, aber ich, sage, grundsätzlich
ich kann Ihnen auch Stichworte geben. Das
ja, aber irgendwo, eigentlich, ja, kann ich nur sagen, irgendwo.
Also auf jeden Fall herzlich,
ja,
liebevoll kann man sagen. Ich sag mal, hatte ein sehr, ich nenne es mal, ruhiges oder sozusagen ausgleichendes, entspanntes Wesen, kann man ja sagen. Also, ja, er war verlässlich,
ja,
verantwortungsbewusst.
Ja.
Ich sag mal, in den Bereichen, in denen er sich halt betätigte, engagiert.
Ja.
Wie war dann so seine Einstellung zum Beruf? Hat er das gern gemacht, was er gemacht hat?
Ja, eigentlich ja. Ja, also überwiegend ist er eigentlich auch gerne arbeiten gegangen. Ja, doch, ja. Ja, würde ich sagen, ja. Ja.
Und wie war so das Verhältnis zu den auch Kollegen?
Eigentlich auch immer in dem Sinne gut, ja.
Also wie man so in den Arbeitszeugnissen sagt, er wurde von Kollegen
geschätzt,
und Mitarbeitern und Vorgesetzten geschätzt, anerkannt.
Ja.
Das Leben und seine Berufstätigkeit prägten ihn. Klaus nahm es nicht allzu ernst und auch sich selbst nicht. Er war ein legerer, unbeschwerter Typ, ehrlich und ordentlich. Tugenden wie Fleiß, Engagement, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein waren bei ihm nicht nur Worte, sondern Selbstverständlichkeit. Klaus war deshalb bei allen und auch wegen seiner angenehmen persönlichen Art sehr beliebt, bei seinen Kollegen und Vorgesetzten gleichermaßen. Und er war anerkannt für seine fachlichen Leistungen. Er ging gern arbeiten. Ich betrachte mich jetzt nicht als Erfüllungsgehilfen dieser Auftraggeber, sondern ich empfinde mich als Biograf. Und als Biograf stelle ich jemanden so dar, wie ich ihn jetzt aus den Informationen, die ich bekommen habe, selbst erfahren habe bzw. empfinde. Und ich kann sagen, ich habe bei allen Reden, die ich bisher gehalten habe, nicht einmal einen Hinweis bekommen, das war jetzt vollkommen falsch oder so. Ne? Und dazu muss man natürlich sehen, in welchem Umfeld wir leben. Wenn man es so betrachtet, ist alles Theater, was wir heute um den Tod herum machen. Es ist nichts anderes, als es vor 20.000 Jahren gewesen ist. Man lebt, man stirbt und man ist tot. Aber wir haben ja Kultur entwickelt.
Liebe Familie, verehrte Trauergesellschaft, wir sind heute hier in der Trauerhalle zusammengekommen, um von ihrer Frau und Mutter, ihrer Tochter und Oma, ihrer Schwester und Tante, ihrer Verwandten, Freundin und Nachbarin Monika Wölki Abschied zu nehmen, die am 30. Januar dieses Jahres im Alter von nur 61 Jahren für immer die Augen schloss und starb. Ich will heute von Monika erzählen, ihnen, die sie kannten und liebten, über ihre Monika sprechen, um sie wiedererleben zu lassen, bevor wir ihr das letzte Geleit gewähren. Wenn ein Mensch unsere Welt verlässt, können wir auf einmal erahnen, was für ein Geisteswesen in diesem Menschen lebte. Denn mit dem letzten Aushauchen malt er den letzten Strich auf dem Bild seines Lebenskunstwerks. Auf einmal wird es in einer Art sichtbar, die vorher vielleicht gar nicht so wahrnehmbar war. Dann werden wir gewahr, wie jeder einzelne Mensch seinen besonderen Platz auf dieser Erde und innerhalb der Menschheit innehatte, der genauso bedeutungsvoll war wie jeder Tropfen, der nötig ist, um ein Meer entstehen zu lassen. Wir lassen Monikas Lebenskunstwerk heute vor uns entstehen. Wir wollen ihre Einzigartigkeit würdigen und den Spuren nachspüren, die sie ihnen allen hinterlässt.
Er war ein ruhiger, ein ausgeglichener, freundlicher und hilfsbereiter Mann, kontaktfreudig, lebensfroh und gesellig. Er mochte vor allem in den späteren Jahren harmonische, klassische Musik. Er sah sich im Fernsehen gern Dokumentationen an, Nachrichten hörte er gern und er sah auch gerne Fußball. Einmal im Monat ging er zum Vereinskegeln und er liebte es vor allem Skat zu spielen. Auch daheim spielte er Karten mit Ihnen, Rosita.
Aber am Abend setzte er sich auch gern an den Computer, um dort Skat zu spielen. Zumindest bis 19 Uhr, weil dann waren ja wieder die Nachrichten im Fernsehen dran.
Wenn auch noch Tage und Jahre vergehen, ich glaube ganz fest, dass wir uns wiedersehen.
Wie sehr sind Leute eigentlich gewohnt, ihr Leben in Worte zu transformieren, damit ich das verstehe, ein Bild von ihrem Leben kriege, um das wieder in Worte zu transformieren. Das ist ja so ein Übersetzungsprozess. Es gibt das riesige gelebte Leben, dann gibt es die ein-, zweistündige Erzählung, die bei mir ankommt. Dann gibt es nochmal ein paar Stunden von mir am Rechner, wo ich daraus Worte mache. Und dann gibt es die Trauerfeier. Natürlich ist es keine 1-zu-1-Abbildung, aber das muss es ja auch gar nicht sein. Martha Hoffmann ist am Sonntag, den 4. Februar, gestorben. Morgens um 8 Uhr, da ist ihr Leben zu Ende gegangen. Ein Leben, das selten einfach war. Und ein Leben, das auch oft karg war. Aber ein Leben, das sie ganz stimmig mit sich selbst gelebt hat. Sie hatte einen großen Bruder. Leider starb Marthas Vater sehr früh und ihre Mutter, die sie sehr liebte, die heiratete neu. Dieser Stiefvater war tyrannisch, cholerisch und das Zusammenleben mit ihm war für Martha gar nicht gut.
Ich hatte neulich eine Trauerfeier, da hatte sich jemand das Leben genommen und da wollte die Witwe nicht, dass das benannt wird. So, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, wenn sie das nicht will und sie da nicht mit umgehen kann, ist es meines Erachtens, sie ist meine Auftraggeberin, sie bezahlt mich, ich mache das, was sie will. So. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich es nicht machen. Sie muss doch danach antworten, was hat er gehabt? Hat er Krebs gehabt, hat er einen Herzinfarkt gehabt oder was weiß ich? Das ist deren Entscheidung, nicht meine.
Hat Ihre Frau dann nach der Schule eine Ausbildung gemacht?
Als Verkäuferin.
Verkäuferin, Und wann haben Sie sich kennengelernt?
Oh, du bist 69. 67 oder 68. Ach, 67 oder 68, ich weiß das nicht mehr so genau.
Also Ende der 60.
Sagen wir, schreiben Sie, ja, das wenig. Das, genau, das Mensch, war. Überlegen Sie mal, wie lange das her ist. Da kann man sich ja kein Datum merken oder kein Jahr.
Und wie haben Sie sich kennengelernt?
Darf ich beim Tanzen.
Beim Tanzen? Ja. Und Sie sind auch Berliner?
Ja.
Und gab es irgendwas, was Ihre Mutter ganz besonders lecker gekocht hat?
Ach, die hat im Allgemeinen geliebt gekocht, davon auch. Sie war bei Ihnen, gekocht hat, sei mir ganz gut.
Boah, der Gulasch war cool.
Ja, der Gulasch war gut, aber Schargediener Gulasch, also was sie gekocht hat, sei gut.
Monika wurde am 7. Oktober 1951 in Berlin geboren und wuchs gemeinsam mit ihrer Schwester Gisela heran. Nach der Schule lernte sie Verkäuferin, aber sie arbeitete nicht nur, sondern ging auch tanzen. Und beim Tanzen war es dann, dass sie den jungen Detlef, sie, Herrn Wölki, Ende der 60er Jahre kennen und lieben lernte. Sie beide blieben nicht lange allein und schenkten ihrer Tochter Carola 1969 das Leben. Sie kochte so gut, alles schmeckte ausgezeichnet, besonders ihr Gulasch. Wir wissen nicht, was uns auf der anderen Seite der Todesschwelle erwartet. Aber vielleicht waren es schon alle diejenigen, die bereits vor Monika gingen, die auf der anderen Seite bereitstanden und auf sie warteten, um sie freudig in Empfang zu nehmen.
Ich beginne meine Reden immer gleich. In der Mitte gibt es immer einen Teil, der immer gleich ist und sie enden immer gleich.
Nie wieder wird sie rumlaufen, nie wieder wird sie reden. Davon müssen sie jetzt Abschied nehmen. Aber wovon sie nicht Abschied nehmen müssen, das sind ihre Erinnerungen. Die leben ja bei ihnen und die bleiben bei ihnen. So, sowas.
Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Wir selbst können den Zeitpunkt des Abschieds nicht bestimmen, nur die Zeit bestimmt, wohin wir gehen, was der Tag uns bringt, wann unsere letzte Stunde geschlagen hat. Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute und viel Glück. Und wir werden jetzt gemeinsam an sein Grab gehen.
Und jetzt hören wir Musik oder ist ein Moment der Stille, denken Sie nochmal an Ihre ganz persönliche Geschichte. Oft sage ich auch sowas wie, es bleiben in jedem Leben auch Dinge ungesagt. Und so bleiben auch hier Dinge ungesagt. Und trotzdem ist jetzt Raum für diese Dinge.
Ich kann Ihnen heute nur einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben präsentieren. Jeder von Ihnen hat seine eigenen Erinnerungen an ihn und Erlebnisse mit ihm. An diese können Sie jetzt denken, wenn wir hören.
Die Angehörigen, die da sind, die kannten ihn. Und wenn man ab und zu mal eine Phrase nur gibt, dann wissen die Leute auch, was gemeint war. Ich sage nicht, wir brauchen sie, ich sage eher, wir kommen nicht immer ohne aus. Wir müssen das zum Ausdruck bringen, was jetzt gerade in dieser Situation angemessen ist. Das kann eine nette Darstellung sein, es kann eine Phrase sein. Ja, es ist immer schwer, Abschied zu nehmen, im Allgemeinen aber. Da bleibt uns die Hoffnung auf ein späteres Wiedersehen. Nur wenn ein Mensch die Augen für immer geschlossen hat, ja dann gibt es diese Hoffnung nicht mehr. Zumindest nicht auf ein Wiedersehen in der uns so gewohnten, vertrauten Art und Weise. Es ist die Endgültigkeit des letzten Abschieds, die uns so betroffen macht, so tief im Innern berührt.
Ich glaube, Theater und Ritus hängen ganz eng miteinander zusammen. Wir inszenieren und wir dramatisieren auch. Also wir setzen, naja, es ist eben ein Ritual. Das heißt, alle Handlungen sind symbolisch aufgeladen.
Wir kommen ohne Totentheater nicht aus. Wir brauchen diese Tradition. Wir brauchen die Möglichkeit des Abschiednehmens. Wir brauchen die Möglichkeit des Gedenkens.
Und natürlich ist das Ganze schon, es ist jetzt kein Theaterspiel, was wirklich eingeübt ist, aber es ist schon was funktionieren muss und was auch von mir erwartet wird.
Ich spiele ja das Theater nicht alleine, sondern ich spiele das ja zusammen mit den Trauernden. Es ist ja eine gemeinsame Inszenierung.
Ich schlüpfe nicht in eine Rolle. Ich stelle eben einfach nur würdevoll den Verstorbenen dar. Und jemand, der in offizieller Funktion als Trauerredner agiert, bei dem erwartet man, dass er selbst eine gewisse Würde ausstrahlt. Und darum bemühe ich mich. Ich erfülle das, was erwartet wird.
Selige Ruhe, tief im Herzen bleibst du, schlaf in seliger Tief im Herzen bleibst du.
Ich finde, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn man da in der Kirche sitzt, dann sitzt man da eine Stunde, anderthalb Stunden in der Kirche. Nein. Und das ist finde ich das Schlimmste, was es gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war's denn.
Gut.
Im Originalton waren zu hören Susanne Möllers von Memento Bestattung in Berlin sowie Dirk Battermann und Jürgen Michael Bacher, freie Trauerredner. Regie und Herstellung Michael Lissek. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur mit dem Südwestrundfunk 2013.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Lemgo auf 88,9. Die Nachrichten.
19 Uhr. Bei der UN-Klimakonferenz in Warschau haben sich die Unterhändler auf Grundsätze eines künftigen Klimaschutzabkommens geeinigt. Laut der Vereinbarung sollen bei einer Nachfolgekonferenz im Jahr 2015 Maßnahmen beschlossen werden, um durch reduzierten CO2-Ausstoß die Erderwärmung zu verlangsamen und die Entwicklungsländer finanziell zu unterstützen. In Kraft treten sollen die Beschlüsse dann 2020. Die Erderwärmung würde bei einer Umsetzung auf 2 Grad begrenzt. Der derzeit prognostizierte Trend würde zu einem Temperaturanstieg von knapp 4 Grad in den Folgejahrzehnten führen.